und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Eine ganz entscheidende Fähigkeit dabei ist die Fähigkeit, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und da ich festgestellt habe, dass viele Menschen sich damit schwer tun, habe ich einen Workshop entwickelt, den ich jetzt zum zweiten Mal geben werde, und zwar am 25. April. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. Und bis zum 18.03., also bis kommenden Montag, gibt es auch noch einen Frühbucherrabatt. Also wenn du dir bis dahin deinen Platz buchst, erhältst du 20% Ermäßigung auf den Workshoppreis. Also es lohnt sich, reinzugucken und zu überlegen, ob du dabei sein möchtest. Kommen wir zur heutigen Folge. Ich habe heute eine tolle Gästin für mich, die mich wirklich sehr beeindruckt hat im Gespräch. Die Rede ist von Karin Lausch, die das Buch geschrieben hat, Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und um genau dieses Thema geht es auch in der heutigen Folge. Wir sprechen über Urvertrauen, das Vertrauen in mich selbst, die eigenen Fähigkeiten, aber auch in unsere Umwelt, die Menschen, mit denen wir uns umgeben und in das Leben als solches. Was das mit der Arbeit zu tun hat, ganz schön viel kann ich vorwegnehmen. Das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Deine Janike. Liebe Karin, schön, dass du heute mein Gast bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Du hast ein Buch über Vertrauen in der Arbeitswelt geschrieben und Vertrauen war ja bei dir persönlich nichts, was dir unbedingt in die Wiege gelegt wurde. Du bist früh aus deinem Elternhaus ausgezogen und wenn andere darüber nachgedacht haben, wie sie ihr Auslandsjahr verbringen, hast du überlegt, wie kannst du Geld zusammenbekommen, um ein Bett zu kaufen, das du brauchtest. Du wusstest damals, außer dir ist niemand da, auf den du vertrauen kannst. Du musst die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wie hat es sich damals in deinem Leben ausgewirkt, nicht vertrauen zu können?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist etwas, was ich damals so nicht hätte sagen können. Das kann ich jetzt in der Retrospektive sagen. Ich glaube, das ist vielleicht auch immer ganz wichtig, ne, dass wir das in den Momenten, wo es so akut ist, vielleicht gar nicht so aus der Vogelperspektive betrachten können. Aber genau, also ich war wie unter Dauerstrom, würde ich jetzt aus heutiger Perspektive sagen. Hoher Mental Load, weil ich eigentlich immer darauf vorbereitet war, dass irgendwo die nächste Krise naht. Ich glaube, das ist ein Zustand, den wir gerade jetzt auch alle wieder mehr kennen und der uns allen wieder präsenter ist als vielleicht in anderen Zeiten. Und das war so ein bisschen, ja, mein Dauerzustand. Ich kannte das gar nicht so richtig anders. Und auf der anderen Seite war es aber auch etwas, was mich dazu gebracht hat, sehr kreativ und fähig zu sein, meine Herausforderungen zu lösen. Also es ist ja immer so, dass Dinge immer etwas Gutes und vielleicht auch etwas Schlechtes haben, etwas Positives und Negatives, Hinderliches, Förderliches. Und wenn ich jetzt mal so auf beides gucke, dann hat mich das auf jeden Fall sehr kreativ gemacht. Und mein Umfeld würde immer sagen, ich bin so eine Überlebenskünstlerin und weiß immer, was zu tun ist, wenn irgendwie eine Krise naht oder Probleme sich anbahnen. Und das hat natürlich auch Vorteile. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich etwas, was so einem Leben in Angst irgendwie auch nahe kommt, ne? Also Risiken mehr sehen als Chancen und dadurch natürlich auch die ein oder andere Chance nicht wahrzunehmen. Also das Risiko, sie nicht wahrzunehmen.
Und du hast gerade gesagt, das war damals dir gar nicht so bewusst, als du drin gesteckt hast. Wie ist es denn zu einem bewussten Thema für dich geworden? Also wie war der Prozess dazu?
Ja, ich glaube, in jungen Jahren neigen wir ja jetzt auch noch nicht so unbedingt dazu, uns so ganz viel mit uns selbst zu befassen. Das ist etwas, was dann aber zum Glück bei mir relativ früh passiert ist durch meine Berufswahl und durch meinen Karriereweg. Das heißt, ich bin relativ früh Ausbilderin geworden, dann Trainerin, dann Coach und habe so diese Schiene immer weiter verfolgt, bin immer intensiver reingegangen und habe mich deswegen schon mit Anfang, Mitte 20 intensiv mit mir selbst beschäftigen müssen, weil ich damals noch weiß, selbst in der Ausbildung zur Ausbilderin, da hat man mir immer schon eingetrichtert, willst du eine gute Ausbilderin sein, dann schau erst in dich selbst hinein. Das war immer so der Spruch, der kommt eigentlich von Schulz von Thun, weiß ich heute. Und da ging es um Kommunikation. Und danach ging das immer so weiter, ne? Willst du ein guter Coach sein, dann schau erst in dich selbst hinein. Willst du eine gute Trainerin sein, schau erst in dich selbst hinein. Und ich könnte das eigentlich auf alles andere, was mit Menschen zu tun hat, projizieren. Es ist immer dasselbe. Wir müssen halt bei uns selber anfangen. Wir müssen bei uns selber gucken. Und das hat mich schon, ich würde sagen, viel früher begleitet als mein Umfeld in dem Alter, die sich natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt haben. Und heute im Nachhinein frage ich mich oft, warum das eigentlich so ist, warum wir nur durch Glück an Selbstreflexion kommen in jungen Jahren und viele eben auch nicht, weil ich finde, dass Selbstreflexion, Selbstführung und auch der Umgang mit mir selbst viel herausfordernder ist als Mathematik oder ne, also als irgendwie eine Eins in Mathe zu haben oder als Geschichte. Ich will damit nicht sagen, dass das andere unwichtig ist, aber es ist etwas, was aus meiner Sicht erst darauf folgen kann. Und wenn ich jetzt so in die schulische Ausbildung gucke, dann ist das natürlich was wir total ignorieren. Ne? Das heißt, Sozialfaktoren passieren einfach, die lassen wir in der Gruppe entstehen. Aber niemand bringt jungen Menschen bei, wie sie mit ihren Herausforderungen umgehen können, auch mental, wie sie sich selbst lieben können, anfangen können zu lieben und auch mit sich selbst gerne zusammen sind. Also das ist so für mich die Herausforderung und auch gleichzeitig die Grundlage für alles. Ja, und ich hatte einfach Glück, dass das dann relativ früh passiert ist.
Und wie würdest du sagen, sieht die Vertrauenskompetenz aus, die du dabei erworben hast? Also in was hat sich die ausgedrückt?
Ja, Vertrauenskompetenz ist natürlich super vielschichtig. Wir vertrauen ja in Hinblick auf ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, ich könnte dir jetzt ein Geheimnis anvertrauen, aber das bedeutet noch nicht, dass ich dir auch Verantwortung geben würde. Oder ich würde dir anvertrauen, eine Aufgabe zu erledigen. Das bedeutet aber nicht, dass ich dir gleich die ganze Rolle zuschreiben würde. Das heißt, wir vertrauen ja wirklich in sehr komplexen, mehrdimensionalen Ebenen. Und ich würde sagen, das, was mir vor allem gefehlt hat, war das Vertrauen in mich selbst, aber schon auch das Vertrauen in andere. Bei mir war das so eine Art von fehlendem Urvertrauen, ne? Also der Glaube daran, dass die Welt ein guter Ort ist und auch, dass andere Menschen gut sind. Und was ich dadurch erworben habe, ist jetzt nicht die Kompetenz, dass ich allen vertraue. Das wäre auch wahrscheinlich viel verlangt. Das heißt, wir Menschen drehen uns nicht um 180 Grad in unserem Leben. Ich habe auch heute immer noch Themen mit Vertrauen. Aber ich weiß um die Themen und ich kann mich selbst überlisten, sozusagen. Das heißt, ich weiß, wann meine Auslöser kommen für Misstrauen. Ich weiß, was die sind. Ich weiß, wie ich reagiere. Und ich weiß, warum das so ist, nämlich eher aus dem inneren Kind heraus und aus alten Verletzungen heraus und nicht, weil es heute immer noch so ist. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Fähigkeit, nicht zu sagen, ich muss mich verändern, ich bin nicht gut, so wie ich bin, sondern eher zu lernen, mit dem umzugehen, wie ich bin und das anzunehmen. Ich finde, so in der Annahme steckt eine unheimliche Kraft und auch ein großes Glück. Also ich habe gelernt, dass ich, so wie ich bin, gut bin. Und dass es nur darum geht, dass ich mit den Ecken und Kanten und den Herausforderungen, die ich nun mal habe, anders umgehen muss. Nämlich nicht destruktiv und selbstzerstörerisch, sondern konstruktiv und liebevoll. Und dann haben sie mich nicht mehr kontrolliert.
Boah, du hast das so schön zusammengefasst. Also ich finde schon, dass es nach einem sehr belastenden Thema klang. Und ich kenne auch Menschen, die dieses Vertrauensproblem haben. Und ich weiß einfach, wie schwierig das ist und wie belastend das ist und wie traurig das auch machen kann. Und wie viel Angst das auch auslösen kann. Also es klingt nach einer großen Herausforderung und ich finde, das hast du so gut beschrieben, weil mein Supervisor sagt immer, sein können mit dem, was ist. Also ganz am Anfang steht immer diese Annahme und ja, die Idee, wir müssen noch dies oder das machen, um dann gut zu werden oder dann gut zu funktionieren oder was auch immer. Also ich finde, du hast es wunderbar beschrieben. Erst kommt die Annahme und dann geht es eigentlich darum, einen Umgang mit unseren Themen zu finden.
Vor allem, ich glaube, dieses ich bin dann gut, wenn ich jetzt noch das geschafft habe. Und wenn ich jetzt noch das geschafft habe. Das ist so die Karotte vor der Nase, die wir uns selber nie geben, weil es gibt immer das Nächste. Und ich finde, das ist eine Illusion, irgendwann gut zu werden. Wenn wir uns selber nicht für gut halten, dann werden wir uns auch nicht gut halten mit den nächsten 3 Abschlüssen, Zertifikaten oder 3 Karriereschritten oder den 8 nächsten Gehaltserhöhungen, sondern dann werden wir immer Gründe finden, warum wir nicht gut sind. So dieses ich bin nicht gut genug war zum Beispiel auch so ein ganz krasser limitierender Glaubenssatz von mir, den ich hatte und der auch heute immer noch manchmal durchkommt. Aber heute kann ich eher liebevoll drauf gucken und denken, ach ja, da bist du ja wieder, geh mal schön wieder weg, ne? Das heißt, ich glaube, wir müssen anfangen mit der Akzeptanz dessen, dass wir gut sind und erstmal lernen, dass wir gut sind und danach kann auch erst das Richtige kommen. Also das soll jetzt auch überhaupt nicht cheesy klingen, sondern das Glück kann erst danach kommen, weil ich sonst immer auf ein Glück zurenne, das ich gar nicht erreichen kann, auf ein hypothetisches Glück.
Wir hatten gerade schon besprochen, dass in der Schule oder in der Ausbildung gar nicht so Wert drauf gelegt wird, aktuell noch Menschen zu befähigen, mit sich selbst klarzukommen und gut mit sich umzugehen, sich selbst kennenzulernen. Aber es gibt da ja auch noch die Dimension, die du auch schon angesprochen hast, des Elternhauses. Das ist ja etwas, wo wir ganz früh geprägt werden, ob wir Menschen vertrauen können oder nicht. Kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, welches Setting dazu führt, dass unser Vertrauen angekratzt ist?
Ja, gerne. Genau, du hast es gerade schon gesagt, dieses Urvertrauen, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, das wird tatsächlich innerhalb des ersten Lebensjahres gebildet. Das heißt, zu einer Zeit, wo wir leider überhaupt selber gar nicht beeinflussen können, ob wir das jetzt mitnehmen oder nicht. Und es wird quasi installiert, könnte man sagen. Und basiert rein und allein darauf, ob wir wahrnehmen, dass wir bedingungslos geliebt werden, dass wir unser Umfeld positiv beeinflussen können, dass wir einen Unterschied machen, ne? Also dass wir irgendwie eine Rolle spielen. Und man muss tatsächlich sagen, dass die meisten Menschen kein ausgebildetes Urvertrauen haben. Ich habe irgendwo mal eine Zahl gelesen, da hieß es irgendwie 90% der Menschen haben kein ausgebildetes Urvertrauen. Das heißt auch nicht, dass sie gar keins haben, sondern dann gibt's von bis, ne? Also es gibt dann das vom vollen Urvertrauen bis hin zum vollen Urmisstrauen, gibt es ja auch alle möglichen Abstufungen. Aber ich finde es schon Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, dass dieser positive Glaube in die Welt und in andere Menschen, dass der den meisten Menschen nicht gegeben ist. Und jetzt könnte man denken, aber so viele schlechte Eltern gibt es ja gar nicht oder schlechte Betreuungspersonen. Meistens sind das ja die Eltern. Und das ist auch so. Wir wissen oft gar nicht, was das für Auslöser sind. Das heißt, ich muss als Mutter oder Vater oder Bezugsperson eines kleinen Kindes mich noch nicht mal fehlverhalten. Also ich muss noch nicht mal was falsch machen so richtig, sondern oft reichen schon traumatisierende Momente, die gar nicht so auf den ersten Blick als welche wahrzunehmen sind. Ne? Mutter ist überlastet oder Streitszene zwischen Vater und Mutter. Also ich nenne jetzt einfach mal so ein paar beliebige Beispiele, die so aus dem Leben gerissen sind. Ne? Irgendwie irgendwas passiert, das Baby spürt also im Umfeld, es sind negative Schwingungen da und das fühlt sich auch bedrohlich an. Trotzdem kann ich aber in einem total liebevollen Elternhaus aufwachsen. Das heißt, es sagt erstmal nichts darüber aus, ob ich jetzt mein Kind geliebt habe. Ne? Deswegen, ich will jetzt nur allen Eltern sagen, jetzt nicht an den Kopf fassen und sagen, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, sondern es ist halt super komplex. Wir Menschen sind unfassbare, komplexe Wesen. Und da passiert so viel an Schwingungen dazwischen, dass wir das oft gar nicht sagen können. Also es gibt seltener diese einschneidenden Erlebnisse, wo man sagen kann, ah, da habe ich jetzt mein Vertrauen verloren, sondern viel öfter ist es so, dass man das gar nicht ganz genau sagen kann, aber dass es wahrscheinlich traumatische Erlebnisse gab, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass ich so bin, wie ich bin.
Puh, 90%, das ist schon echt eine harte Zahl. Es spiegelt sich aber auch in dem wieder, was ich so wahrnehme. Ich begleite ja viele Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Und da kommen immer auch Themen mit hoch, die von einem fehlenden Selbstvertrauen insbesondere zeugen, aber auch Vertrauen in andere und die Umgebung. Würdest du sagen, inwieweit unterscheidet sich das wirklich? Also du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Dimensionen. Fördert das eine nicht zu haben, das andere? Oder wie hängt das miteinander zusammen?
Es ist tatsächlich so, dass die generelle Vertrauensfähigkeit auf dem Urvertrauen fußt. Das heißt, wenn ich kein gutes Urvertrauen habe, vielleicht sogar ein Urmisstrauen, dann werde ich eher auch eine nicht gut ausgebaute Vertrauensfähigkeit haben. Das heißt, ich werde eher strugglen mit mir selber und auch anderen. Und es bleibt aber ja nicht nur beim Urvertrauen, sondern dann kommen noch zwei Dinge hinzu. Das eine ist das generelle Menschenbild. Das ist auch etwas, was aus dem Urvertrauen entsteht, was man aber ruhig nochmal getrennt davon betrachten sollte, weil es so eindrücklich ist. Und ich finde, es gibt ein wirklich schönes Modell, um dieses Menschenbild mal ein bisschen klarer zu machen, weil das ist sonst ja auch sehr diffus, ne? Was Menschenbild, was heißt das? Und das ist von Thomas Harris und der hat mal so vier Grundeinstellungen definiert. Die sind super easy und sofort zu verstehen, nämlich ich bin okay, du bist okay. Und das ist sozusagen die optimale Einstellung und auch die einzige Einstellung, die keine toxischen Beziehungsmuster oder inneren Konflikte hervorruft. Und auch die einzige, für die wir uns bewusst entscheiden können, in unserem vollen Bewusstsein, mit Absicht sozusagen. Die anderen drei Grundeinstellungen sind dann, ich bin okay, du bist nicht okay. Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Oder ich bin nicht okay, du bist okay. Also auf jeden Fall, ich glaube, das Prinzip wird klar, geht es darum, wie gucke ich eigentlich auf mich und auf andere Menschen? Was halte ich eigentlich von mir selbst und von anderen Menschen? Das heißt, es kann sein, dass ich grundsätzlich andere Menschen immer okay finde. Das ist auch die Grundeinstellung, mit der wir erstmal auf die Welt kommen, aber immer bei mir den Fehler suche, weil wir als Babys nun mal nicht so fähig sind. Wir können nun mal nicht so viel wie unser Umfeld. Also kommen wir natürlich erstmal zu der Annahme, ich bin nicht okay, weil ich brauche immer Hilfe, ich bin irgendwie hilflos. Andere sind fähig und okay.
Ich habe dazu auch nochmal eine andere Sichtweise, die ich auch sehr einleuchtend fand, die sich da ergänzend gut anschließen kann, gehört, nämlich, dass es natürlich auch als Kleinkind sehr bedrohlich ist, wenn die anderen tatsächlich falsch sind. Ne? Wir sind abhängig, wir sind darauf angewiesen, dass sich unser Umfeld gut um uns kümmert. Und wenn jetzt die These da ist, das Umfeld ist nicht passend, ist nicht richtig, dann haben wir einfach ein riesiges Problem. Und wir haben ein viel kleineres Problem, wenn es einfach schlichtweg nur an uns selbst liegt.
Ja, genau. Und wir müssen natürlich irgendwie auch gucken, dass wir okay bleiben, möglichst okay bleiben. Und natürlich halten wir uns dann daran fest, dass andere okay sind und sein müssen auch. Genau. Schöne Ergänzung. Und dann, wenn wir das nicht ändern, also wenn das nicht durch irgendwas in unserem Leben verändert wird, bleiben die meisten Menschen auch bei dieser Einstellung und Haltung, ne? Also suchen eher so den Fehler bei sich, gucken eher, was bei ihnen nicht okay ist und halten eher andere für okay. Dann gibt's aber auch traumatische Erlebnisse im Leben, die dazu führen können, dass ich niemanden für okay halte, weder mich selbst noch andere. Ich glaube, warum das nicht gut ist, brauchen wir gar nicht zu besprechen. Und dann gibt es noch die Ausprägung, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Und das ist natürlich dann so dieses, ich denke, dass alles besser wird, wenn ich selber mache. Ich kontrolliere gerne andere. Ich halte mehr von mir selbst als von anderen. Gibt's ja auch unheimlich oft. Also ist durchaus auch sehr, sehr verbreitet. Und die passieren uns einfach, diese drei Grundeinstellungen. Also die passieren uns, ohne dass wir uns bewusst für sie entscheiden, sondern die basieren auf unseren Erfahrungen, auf unserem Urvertrauen und so weiter. Und ich bin okay, du bist okay, ist eben die einzige, die wir nur durch bewusste Entscheidung und Reflexion erreichen können. Ich glaube, das ist nochmal total wichtig. Das heißt, das richtige Menschenbild ist vor allem eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung und nichts, woran wir nichts ändern können. Das finde ich total wichtig. Und das Dritte, um jetzt nochmal zu sagen, also Urvertrauen, Menschenbild und das Dritte sind dann die Erfahrungen, die ich in meinem Leben mache und wie ich damit umgehe. Und diese drei Komponenten, die machen meine Vertrauensfähigkeit aus.
Ich bin okay, du bist okay, ist ja auch, glaube ich, die Grundannahme von der gewaltfreien Kommunikation. Was ich auch immer wieder herausfordernd erlebe, ich mache das auch viel mit meinen Coaches, da wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich das Bedürfnis der anderen Person, die mich möglicherweise kritisiert oder auch schlecht behandelt oder irgendwas macht, was einfach für mich nicht gut ist. Auch da genau hinzugucken, was ist denn eigentlich das Bedürfnis und es gibt keine schlechten Bedürfnisse. Und das zu erkennen, ist total der Gamechanger, finde ich.
Total. Ich finde, überall im Leben, wo wir mehr über Bedürfnisse reden als über Erwartungen und wo wir mehr darüber sprechen, was wir brauchen, statt anderen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, verändert sich sofort die gesamte Energie in der Beziehung. Also das ist aus meiner Sicht das beste Beziehungsangebot, das wir uns machen können, weil das erstmal heißt, wir geben etwas rein, bevor wir nur von anderen fordern. Also von daher finde ich das auch super wichtig für eine vertrauensvolle Beziehung. Also um Vertrauen aufzubauen, ist es super wichtig, dann auch zu sagen, was brauche ich? Wer bin ich eigentlich und wie kann das für mich hier funktionieren?
Jetzt haben wir schon festgestellt, dass vielen Menschen es eher schwerfällt zu vertrauen. Und man könnte dann sagen, okay, ist ja ganz einfach, du musst einfach nur dich dafür entscheiden. Ich bin okay, du bist okay, wunderbar und weiter geht's. Aber so funktioniert es ja nicht.
Leider nicht.
Es erfordert ja auch wahnsinnig viel Mut zu vertrauen. Was ist das, was den Mut daran erfordert?
Ja, genau. Leider ist es nicht so leicht. Und ich glaube sogar, das ist eine Lebensaufgabe. Ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, auch bei mir, die wirklich jetzt intensiv sich ja auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, kommen diese Dinge immer wieder. Ich glaube, es ist nicht das Ziel, dass das nicht mehr passiert, sondern es ist das Ziel, dass wir das bewusst wahrnehmen und damit eben umgehen können. Das ist, glaube ich, super wichtig, ne? Dass wir nicht immer diesen Anspruch haben, das muss weg. Ne? Das ist nicht okay, das ist nicht gut, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, das muss weg. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Komponenten von uns, diese inneren Anteile der Persönlichkeit, die nun mal da sind, dass wir die als volles Ganzes annehmen. Und das, was den Mut erfordert, ist natürlich immer das Risiko, das ich sehe. Ohne viel Vertrauensfähigkeit oder mit einer Einstellung, die vielleicht eher in die Tendenz Misstrauen geht, sehe ich eben eher die Risiken als die Chancen. Wenn du mir jetzt also sagst, entscheide dich für Vertrauen, würde ich sagen, nein, aber die Menschen hintergehen mich und ich habe das schon 18 Mal erlebt und die betrügen und ich kann ja sowieso niemandem was anvertrauen. Das heißt, meine Erfahrungen kommen hoch. Ich habe genug Gründe, um mir selber immer wieder zu sagen, dass das so ist. Und dann erfordert es Mut, die eigenen Geschichten mal zu hinterfragen und sich zu fragen, ist das wirklich so oder erzähle ich mir das immer nur wieder, dass es so ist? Weil ich kann mir ja mein Leben wunderbar selber erzählen. Also die Geschichte, die ich mir über mein eigenes Leben erzähle, die ist wahr. Für mich, die erzeuge ich dann auch jeden Tag selbst. Wenn ich also mit der Grundeinstellung durchs Leben gehe, ich kann niemandem vertrauen, dann werde ich jeden Tag Beweise dafür finden, dass das so ist. Und ich werde den Rest nicht sehen. Wenn ich mir aber sage, Menschen sind im Grunde gut und ich kann ihnen vertrauen, dann werde ich auch dafür Beweise jeden Tag finden und dann werde ich eher die sehen. Interesse steuert Wahrnehmung, ne? Also wie ich mein Leben begreife und welche Lebensrealität ich mir selber jeden Tag an meine Wand pinsele, das wird dann auch die Aussicht sein, die ich habe jeden Tag. Und ich glaube, das ist der Mut, hinter die eigene Fassade zu gucken und diese alten Glaubenssätze auch durchaus mal loszulassen und mal zu hinterfragen, was ist eigentlich die Realität hinter dem, was ich mir jeden Tag erzähle. Es macht unheimlich viel aus, wenn wir da mal hinterkommen.
Ich habe ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich vor 10 Jahren mittlerweile ein Jahr gehabt, in dem ich 30 Jobs ausprobiert habe. Und ich habe quasi aus dem Koffer gelebt, habe meine Wohnung aufgelöst, alles hinter mir gelassen, also aufgrund einer Krise, Neuanfang und wusste aber nicht genau, wohin. Habe dann dieses Experiment gemacht und das hatte ein begrenztes Budget, sage ich mal. Und ich habe dann Couchsurfing gemacht und ja, bin rumgereist, habe aus dem Koffer gelebt, habe Menschen begleitet in ihren Jobs. Und das war für mich wahnsinnig wichtig in Bezug auf meine Vertrauenskompetenz, immer wieder zu erleben, die Menschen wollen mir helfen. Es gibt Menschen, die noch nie von mir gehört haben, die dann über einen Kontakt angefragt werden, hey, kannst du bei dir übernachten oder kennst du irgendjemanden, der XYZ? Und ich habe so viel, unfassbar viel Hilfe bekommen, wo ich immer wieder dachte, boah, krass, das hätte ich ja nie gedacht, dass das so ist. Und das hat für mich so viel verändert und so mich so gestärkt. Also das ist ja nicht nur, na, ich erlebe andere anders, sondern in mir ist dann so ein, ja, dieses Vertrauen einfach entstanden. Und das gibt einem so viel Sicherheit, so viel Stabilität. Das ist für mich sehr, sehr verändernd gewesen.
Ja, du hast dir quasi geholfen, deine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Und das ist ein entscheidender Punkt, was du gerade sagst, weil ich auch durch diese ganze Reise, die ich hinter mir habe, immer wieder gemerkt habe, dass das Machen so wichtig ist. Wir neigen ja oft dazu zu sagen, erst wenn ich das kann oder das kann oder das kann, dann kann ich das machen. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt nochmal wieder im Arbeitsweltkosmos gucken. Erst wenn ich das und das kann, dann bewerbe ich mich auf die nächste Stelle. Weil vorher glaube ich selber mir nicht, dass ich dafür gut genug bin. Das wird immer so bleiben. Wenn ich aber einfach mich bewerbe und sage, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach mal und guck, was passiert. Und das dann mache, das ist der einzige Beweis, den ich mir selber geben kann, dass ich das hinbekomme. Und nur das kann wirklich dazu führen, dass sich meine Komfortzone erweitert, dass ich erstmal rausgehe aus der Komfortzone, dass sie sich dann erweitert und dass ich dann mehr Vertrauenskompetenz erlange, weil ich gelernt habe, ich selber, dass es doch geht. Ich habe mir das selber bewiesen. Vorher können mir viele alles Mögliche erzählen, aber das glaube ich ja gar nicht unbedingt, weil ich habe ja andere Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir müssen immer erfahrungsbasiert lernen und nicht irgendwas üben. Und um das vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, wenn wir jetzt nochmal gucken, wir vertrauen in Bezug auf unterschiedliche Dinge und Vertrauen ist eine Entscheidung. Da gibt es so ein einleuchtendes Beispiel, wie wir Menschen täglich, auch die, die überhaupt nicht vertrauen können, einfach vertrauen, ohne darüber nachzudenken. Und das sind so Situationen wie, wir gehen zu einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin und vertrauen denen vom ersten Moment an, weil wir vielleicht darauf angewiesen sind. Und geben denen unsere ganzen Daten und unsere Fälle und die müssen uns vertreten. Manche vertrauen ÄrztInnen alles an, ohne das groß zu hinterfragen, einfach weil sie einen weißen Kittel anhaben, weil wir ihnen die Kompetenz zuschreiben. Manche vertrauen PilotInnen, manche jetzt auch überhaupt nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? Also per se, per Rolle, per Zuschreibung, die wir den Menschen machen, vertrauen wir ihnen oder nicht. Und ganz viele Menschen, die überhaupt nicht vertrauen können, legen jeden Tag ihren Finger aufs Smartphone und lassen den Fingerprint scannen und machen sich da auch keine Gedanken. Das heißt, auch da zeigt sich nochmal, nicht die Welt bestimmt darüber, ob ich jemandem vertrauen kann oder nicht, sondern nur ich. Die Zuschreibungen, die ich anderen mache und die ich für mich als vertrauenswürdig oder nicht einstufe, die entscheiden darüber, ob ich vertraue oder nicht. Und deswegen ist es tatsächlich, auch wenn es super simpel klingt und gar nicht super simpel ist, es ist immer meine eigene Entscheidung, wie ich durchs Leben gehen will.
Dazu passt mein Lieblingszitat. Das Leben schrumpft oder dehnt sich aus, proportional zum eigenen Mut. Von Anaïs Nin. Für den Fall, dass sie so ausgesprochen wird, keine Ahnung.
Ja, ein sehr schönes Zitat.
Du hast gerade schon angerissen, was das im Arbeitskontext bedeuten könnte. Für mich klingt auf den ersten Blick das Thema Vertrauen erstmal nach einem super persönlichen und privaten Thema. Aber du hast ja auch insbesondere darauf geguckt, wie wirkt das in der Arbeitswelt? Warum ist Vertrauen auch in der Arbeitswelt so wichtig?
Weil wir Menschen nun mal Geflechte aus Beziehungen haben, sowohl privat als auch bei der Arbeit. Und eine Organisation besteht sozusagen aus den unterschiedlichen Beziehungen, die wir miteinander haben, aus der Kommunikation, wie wir miteinander reden und aus den Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen. Und all das basiert immer darauf, ob wir uns vertrauen oder nicht. Das heißt, wenn ich auf unsere Arbeitswelt gucke, dann sind die meisten Themen, über die wir gerade streiten, auch öffentlich in Debatten streiten und die uns gerade Probleme bereiten, wie flexibel können wir denn nun arbeiten, wo arbeiten wir, wann arbeiten wir und wer schreibt uns wie viel vor, oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und so weiter. Das sind alles Themen, die wir auf möglichst einfache Ebenen gebracht haben, indem wir über eine 4-Tage-Woche sprechen oder über 5 oder Workation oder nicht oder 3 Tage im Homeoffice oder 5 Tage im Homeoffice, die aber alle im Kern die Vertrauensfrage sind. Vertraue ich oder misstraue ich? Weil ich kann auch 4 Tage arbeiten statt 5, aber trotzdem aufgrund der schlechten und misstrauischen Unternehmenskultur leiden. Daran ändert jetzt nichts, dass ich einen Tag weniger arbeite. Und dazu neigen wir Menschen, ne? Wir reduzieren Komplexität unheimlich gerne. Deswegen bringen wir so hochkomplexe Dinge immer auf einfache Methoden runter. Und dann konzentrieren wir uns und streiten über einfache Methoden oder Tatsachen und vergessen dabei, worum es eigentlich geht, was eigentlich dahinter steht. Und Fakt ist, wenn ich Vertrauen habe in meine Mitarbeitenden, dann können die flexibel arbeiten. Weil dann stellen sich bestimmte Fragen einfach gar nicht. Wenn ich aber misstraue und eher in einer Kultur arbeite, in der Dinge getrackt, vereinbart und geregelt sein müssen und gestreamlined, weil ich Kontrolle haben möchte, weil Kontrolle ein Bedürfnis ist, das ich habe, dann ist flexibles Arbeiten ein totales Problem. Das heißt, nicht das flexible Arbeiten ist das Thema, sondern das Thema ist, vertrauen wir uns eigentlich und wie führe ich oder wie möchte ich arbeiten? Und deswegen bestimmt es im Moment einen Großteil der Themen, die wir im Arbeitskontext erleben.
Du hast 7 Dimensionen entwickelt, um im Unternehmen eine Vertrauenskultur zu entwickeln. Welche sind es?
Ja, das Buch heißt ja Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und Trust Me ist ein Akronym und steht für diese 7 Dimensionen. Es setzt sich also zusammen aus den Anfangsbuchstaben dieser Dimension. Und das sind Transparenz, Reflexion, Unterstützung, Sinn, Termintreue, Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Und da das noch ziemlich Buzzword-Ebene ist, also einfach noch sehr hohe Flughöhe, gibt es dann zu jedem dieser Dimensionen ein eigenes Kapitel, wo die wirklich sehr aufs Praktische runtergebrochen werden und an vielen Beispielen erklärt wird, was ist damit im alltäglichen Arbeiten ganz praktisch eigentlich gemeint. Denn was mir wichtig war, dass ich im Rahmen meiner ganzen Arbeit in den letzten 15 Jahren mit Führungskräften und Unternehmen, aber auch im Rahmen der Recherche des Buches immer wieder festgestellt habe, egal in welches Unternehmen ich gekommen bin, alle haben sofort ihr Werteposter rausgeholt und gesagt, guck mal hier, Vertrauen, das steht hier ganz groß. Das haben wir hier, das ist vertreten, das haben wir abgehakt, wir haben unsere Werte definiert. Wenn man dann aber fragt, ah, das ist ja spannend, super, wie lebt ihr das denn? Woran merke ich denn hier, dass mir vertraut wird? Dann sieht es schon richtig dünn aus. Und viele Unternehmen auch da glauben, dass die Reduktion der Komplexität gut ist. Also wir definieren unsere Werte, wir hängen Poster auf und alle wissen Bescheid. Aber so funktioniert das eben nicht, sondern hier fragt sich dann jeder und jede doch wieder, woran merke ich das? Wie kommt das jetzt ins Leben? Wie vertrauen wir uns denn? Und was ist Vertrauen überhaupt? Wenn ich 10 Menschen frage, was für sie Vertrauen ist, dann bekomme ich mindestens 15 verschiedene Antworten. Das heißt, wir glauben oft, dass wir alle Bescheid wissen und sind dann danach ganz enttäuscht, dass das irgendwie doch nicht so richtig funktioniert. Und da zeigt sich wieder, wie wichtig Verbindlichkeit und Kommunikation ist. Deswegen war es mir wichtig, Vertrauen mal so richtig in die einzelnen Scheiben und Facetten zu zerlegen, in der es sich in der Organisation wiederfindet. Und das sind unheimlich viele. Man könnte sagen, alles, was wir tun oder lassen im Arbeitskontext, hat einen Einfluss auf unser Vertrauen und auf unsere Vertrauenswürdigkeit, alles. Und deswegen sind es diese 7 Dimensionen, die aus meiner Erfahrung besonders hilfreich sind oder eben weniger hilfreich, je nachdem, wie ich sie lebe und im Unternehmen einen großen Unterschied machen können in Bezug auf das organisationale Vertrauen.
Lass uns gerne in zwei Dimensionen nochmal tiefer eintauchen. Reflexion beispielsweise, super spannendes Thema. Wie drückt sich das in der Unternehmenskultur aus? Also wie konkret spannst du den Bogen zum Thema Vertrauen?
Ja, wenn wir uns vertrauen wollen, dann bedeutet das ja auch, dass wir den Glauben haben müssen, dass wir miteinander uns entwickeln können. Andersrum wird es vielleicht deutlicher, wenn wir nicht daran glauben, dass wir gemeinsam uns irgendwie entwickeln können und dass Dinge besser werden können, dann können wir eigentlich auch gleich gehen. Ne? Also dann können wir es auch lassen. Wir müssen also vertrauen, damit wir etwas investieren von uns, weil wir daran glauben, dass wir gemeinsam weiter wachsen können. Und deswegen ist dieser Punkt Reflexion so wichtig. Und wie gesagt, das ist ein ganzes Kapitel. Da geht es auch um Selbstreflexion und um verschiedene Formen der Reflexion. Aber wenn ich jetzt mal gucke, was ist so der größte Effekt auch in einer Organisation, dann sind es diese gemeinsamen Reflexionsrunden auf jeder Ebene in Gruppen und Teams, die komplett fehlen. Ich nenne das immer gerne Retrospektive. Das kommt ja so aus dem agilen Arbeitskontext. Viele glauben auch, Retrospektiven kann man nur machen, wenn man agil arbeitet, aber das stimmt überhaupt nicht. Die sind völlig losgelöst, super hilfreich. Aber die meisten Unternehmen machen das überhaupt nicht, auch nicht die, die agil arbeiten. Warum nicht? Eine Retrospektive ist ja wie eine Reflexionsrunde. Das heißt, ich treffe mich und dann sprechen wir darüber, hey, was ist eigentlich in den letzten Wochen gut gelaufen und was nicht? Was wollen wir ändern? Was wollen wir gern anders machen und wie genau? Und das ist super wichtig für die gemeinsame kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung. Und es ist auch super wichtig dafür, dass wir lernen, dass wir Kritisches äußern dürfen, dass wir den Status quo hinterfragen dürfen und dass es keine heiligen Kühe gibt. Und das alles ist so unfassbar wichtig für Vertrauen und auch psychologische Sicherheit im Team. Also das Gefühl, ich darf hier alles sagen, ich darf mich auch unvollkommen zeigen, ohne dass mir was passiert. Retrospektiven sind also auf ganz vielen Ebenen super hilfreich, werden aber fast nie gemacht. Warum nicht? Weil die meisten Unternehmen sagen, diese Zeit können wir uns nicht nehmen. Das ist irgendwie Non-Profit. Ja, wir verdienen nichts. Oder weil immer irgendwas Wichtigeres dazwischen kommt und das Erste, was wegfällt, dann die Retrospektive ist, wo ich so denke, genau dann, wenn was dazwischen kommt, die Timings reißen, es ist gerade Krise angesagt, irgendwas eilt besonders, alle kommen in Stress, genau dann mal innezuhalten und zu sagen, okay, lasst uns mal kurz eine Retrospektive machen, damit wir nicht das tun, was wir immer tun, sondern wirksam etwas tun. Und der dritte Punkt, warum es immer wegfällt, ist, dass alle kurz vorher nochmal sprechen und sagen, aber wir haben doch gar keine Konflikte, hier ist doch alles super. Also müssen wir auch keine Retrospektive machen. Wieder falsch, denn niemand stellt sich in so einer Situation hin und sagt, ich habe ein Thema. Alle würden sagen, ja, nee, ist okay. Das funktioniert einfach nicht. Genau dafür ist ja dieser Raum da, dieser Retrospektive, damit man weiß, da kann ich mein Thema mit dem gesamten Team irgendwie hinterfragen, besprechen und die Fragen stellen, die ich mich vielleicht sonst nicht traue zu stellen. Und es geht wirklich darum, in regelmäßigen Abständen einen geschützten Raum zu schaffen, der vertrauensvoll ist und in dem alles gesagt werden darf, um gemeinsam zu wachsen, sich zu binden, die Zusammenarbeit zu stärken und sich zu reflektieren. Das bedeutet, ich brauche also ein gewisses Vertrauen für die Retrospektive. Aber die Retrospektive macht auch ganz viel Vertrauen. Und dafür muss ich das einfach kontinuierlich tun in Abständen. Und es muss immer klar sein, auf ein Ritual wie die Retrospektive muss ich mich verlassen können. So ein bisschen wie, wenn wir abends schlafen gehen und einfach wissen, ich gehe jetzt schlafen. Das ist ein reinigender Prozess. Ich brauche das, damit mein Hirn irgendwie entmüllt wird, entgiftet wird und ich morgen wieder gut weitermachen kann. So ein bisschen ist die Retrospektive auch ein bereinigender Prozess im Team, in der Organisation, um den Müll rauszuwerfen, um wieder frisch, gesund und wirksam miteinander in die nächste Iteration starten zu können.
Ich habe das dieses Jahr eingeführt, für mich wieder. Ich hatte letztes Jahr so eine kleinere bis größere Krise, aufgrund persönlicher Ereignisse auch. Und habe dieses Jahr eingeführt, dass ich die Woche, aber auch den Tag immer mit einer Reflexion starte. Was ist dran? Was will ich auch erreichen? Also Zielsetzung. Und dann aber auch pro Woche einmal mit dem Team spreche oder wir im Team sprechen. Was war denn jetzt eigentlich gut in der letzten Zeit? Was war nicht gut? Was wollen wir verbessern oder verändern? Und für mich ist das so wichtig geworden und so hilfreich geworden, immer auch Anpassungen machen zu können und gleich mitzubekommen, wenn irgendwie was für irgendjemanden nicht so gut läuft. Also richtig guter Punkt.
Ja, absolut wichtig. Und genau wie du sagst, auf jeder Ebene, ne? Mit mir alleine, in Gruppen, in Teams, im Management. Das sollte in jeder Konstellation passieren, wo wir eben miteinander arbeiten, mit uns selbst oder anderen, um immer wieder die Vogelperspektive einzunehmen, weil wir ansonsten natürlich auch ein Stück weit blind werden für das, was wir da tun.
Unterstützung ist eine andere Dimension, die ich auch total spannend finde. Wie drückt sich das im Thema Vertrauen aus?
Ja, Unterstützung war mir auch echt ein ganz besonderes Anliegen, muss ich sagen. Im Zwischenmenschlichen würde man eher von Wohlwollen sprechen. Also ein wichtiger Faktor für auch so eine empfundene Vertrauenswürdigkeit ist immer wieder Wohlwollen. Ich muss also das Gefühl haben, dass die Selbstorientierung bei anderen weniger ist als das Wohlwollen mir gegenüber. Sonst vertraue ich nicht so leicht. Und in der Organisation ist Unterstützung deshalb so wichtig, weil wir, glaube ich, auch gerade jetzt wieder in einer Zeit sind, in der viele Organisationen sagen, also das, was die Mitarbeitenden machen, ist ja nicht mein Bier, ist ja nicht mein Thema. Also wir erleben ja gerade so einen gesamtgesellschaftlichen Rückschritt, würde ich fast sagen, wenn es um Unternehmenskultur geht, weil viele Unternehmen wieder zurückfallen in alte, kontrollierendere und bürokratische Muster, einfach weil es wirtschaftlich nicht so läuft und wir eine Strukturkrise erleben. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Punkt Unterstützung noch wichtiger als sonst. Und da spielen auch wieder ganz viele verschiedene Themen rein. Sich richtig entschuldigen können, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, krank sein dürfen. Ne? Also viele Punkte, mit denen wir echt einen Struggle haben im alltäglichen Arbeiten. Wenn ich mir jetzt da mal einen ganz konkreten rauspicke und der liegt mir auch sehr am Herzen, dann ist es das Thema Ratschläge. Und da muss ich immer denken, so an die Zeit, als ich das erste Mal Mutter geworden bin. Das war in meinem Leben eine Phase, in der auf einmal mein gesamtes Umfeld, egal ob ich Menschen kannte oder nicht, egal ob sie mir ganz nah standen oder überhaupt nicht, sich dazu berufen gefühlt hat, mir die Weisheiten aus ihrem Leben aufzudrücken. Das heißt, sie haben mir Ratschläge gegeben, wie ich meine Tochter anziehen muss, wie ich sie füttern muss, welche Impfungen richtig sind oder ob Impfen überhaupt richtig ist, wie ich sie schlafen legen muss und so weiter. Und ich muss echt sagen, ich war sehr verunsichert als junge Mutter. Also meine erste Tochter hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Und diese ganzen Ratschläge haben überhaupt nichts dazu beigetragen, dass ich sicherer geworden bin oder dass es mir jetzt besser ging. Im Gegenteil, sie haben mich noch mehr verunsichert, sie haben Druck gemacht und sie haben mich unfassbar genervt. Und ich habe immer gedacht, warum sind wir Menschen so übergriffig, wenn es darum geht, dass wir glauben, dass das, was wir mal gemacht haben und was für uns mal funktioniert hat, auch bei anderen Menschen funktionieren, die in einer ganz anderen Situation sind und die ganz anders sind. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann passiert genau das jeden Tag auch im Arbeitsleben, ganz enorm sogar. Das ist also auch eine Situation, in der wir uns dazu berufen fühlen, Menschen Handlungsanweisungen aus unserem Leben aufzudrücken, von denen wir überhaupt nicht wissen, ob die irgendwas mit diesen Menschen zu tun haben. Und das Beste ist, wir sind meistens auch noch enttäuscht oder angefressen, wenn die Person das dann nicht so macht, wie wir ihr das gesagt haben. Dabei sind die meisten Ratschläge überhaupt nicht bestellt worden, also wirklich ungefragt und vollkommen übergriffig. Ich finde, Ratschläge sind ein Riesenproblem, wenn es um Vertrauensfähigkeit und Würdigkeit geht. Denn wenn ich einen Ratschlag gebe, könnte man jetzt sagen, ich vertraue der Person eigentlich, ich traue der nicht zu, dass sie selber eine Lösung findet, sondern ich gebe ihr meine. Es hat sowas von Hilflosigkeit, ne? Also ich unterstelle erstmal eine Hilflosigkeit. Und auf der anderen Seite, die Person, die den Ratschlag bekommt, die verliert an Vertrauen, weil sie natürlich meistens sich ärgert, es kommen negative Emotionen hoch und sie denkt, warum muss ich mir das jetzt hier anhören? Und ganz viel Wertekonflikte. Ne? Also je nachdem, welchen Ratschlag ich bekomme, gleiche ich den natürlich sofort damit ab, würde ich das eigentlich so tun? Und schon merke ich so, boah, wir haben hier echt einen Wertekonflikt. Deswegen müssen wir wegkommen von Ratschlägen hin zu echter Unterstützung. Und ich finde, es gibt keine größere Unterstützung als die Frage, wie kann ich dich unterstützen? Wenn jemand ein Problem hat oder eine Herausforderung, dann nicht gleich zu senden und nicht gleich irgendwas aufzudrücken, von dem ich glaube, dass das vielleicht gut sein könnte, sondern viel wertvoller die Bereitschaft zuzuhören, wirklich zuzuhören, echtes Interesse für die Person zu zeigen und nicht nur darauf zu warten, bis ich meinen Ratschlag abwerfen kann und dann zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Das passiert so selten im Alltag. Wir sind so in unseren Programmen und Mustern drin, dass diese Räume, die wir aufmachen, wo Menschen wirklich mal sagen können, wie wir ihnen helfen können, super selten vorkommen. Und ich finde, davon brauchen wir viel, viel mehr.
Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die sehr, sehr gerne Ratschläge geben, weil sie einfach andere Menschen so gern unterstützen. Was können denn diese Menschen konkret anders machen oder wo könnten sie ansetzen, um trotzdem zu unterstützen, aber eben keine Ratschläge mehr zu geben?
Das ist so ein bisschen wie, das werden bestimmt auch viele kennen, gerade diejenigen, die vielleicht auch Kinder haben oder irgendwelche Kinder im verwandten Umfeld oder die selber ganz gerne Geburtstagsgeschenke machen. Ich kann ja Geburtstagsgeschenke einfach machen, weil ich das kaufe, was ich gerne mag und dann davon ausgehe, dass die Person das schon mögen wird und dann mache ich das einfach. Gerade bei Eltern kommt das immer super an, wenn andere einfach irgendwas für die Kinder kaufen, was die Kinder überhaupt nicht brauchen. Oder ich kann fragen, was wünschst du dir? Was kann dich unterstützen? Was wolltest du schon immer haben? Das ist ja ein ganz unterschiedlicher Weg. Und so ähnlich ist es auch bei meiner unterstützenden Haltung anderen gegenüber. Ich kann meinen Ratschlag ausspucken, abwerfen und gehen. Oder ich gewöhne mir das generell ab, zu senden, wenn ich merke, dass jemand struggelt. Sondern ich frage einfach nur. Ich stelle einfach erstmal nur Fragen. Weil in der coachenden Haltung beispielsweise ist es ja auch so, dass wir davon ausgehen, dass der Mensch die Lösung in sich trägt. Und sie muss nur noch entdeckt werden. Und ich finde das wirklich ein schöner Gedanke für uns alle, dass wir uns alle ein bisschen mehr zutrauen und davon ausgehen, dass die andere Person ihre ganz eigene Lösung in sich trägt, sie nur noch nicht entdeckt hat. Also kann ich doch wunderbar auf Schatzsuche gehen mit dieser Person und einfach mal ein paar Fragen stellen. Und wie gesagt, wenn es nur die Frage ist, wie kann ich dich unterstützen? Ich löse damit sofort einen Denkprozess aus bei meinem Gegenüber, eben wie bei der Frage, was wünschst du dir zum Geburtstag? Oft haben Menschen ja überhaupt keine Antwort darauf, weil sie denken, oh, das kommt jetzt aber plötzlich. Und so ähnlich ist es ja auch mit der Frage, wie kann ich dich unterstützen? Das weiß ich selbst ja meistens gar nicht, aber ich fange plötzlich an, darüber nachzudenken. Und genauso kann ich das mit anderen Fragen machen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir dem Menschen, von dem wir glauben, dass er Unterstützung braucht, erstmal Raum geben, um selber erzählen zu dürfen, um selber denken zu dürfen, bevor wir den Raum gleich zuschmeißen mit unseren Gedanken.
Ja, sehr guter Punkt. Was kann ich denn als Einzelner oder Einzelner tun, um das Vertrauen im Team zu fördern? Also kann ich das als Einzelperson, als Individuum?
Ja, ich glaube ganz fest daran, dass wir das alle tun können, auch völlig losgelöst davon, ob wir Führungskraft sind oder nicht. Aber machen wir uns nichts vor, oft passieren Dinge einfacher, wenn es die Führungskraft vorlebt. Das muss man auch immer nochmal sagen, ne? Also gerade in tradierteren Umfeldern, wo es irgendwie doch noch ein hierarchisches Machtgefälle gibt, das sage ich jetzt ganz bewusst, weil ich kenne ganz viele Organisationen, die sagen, das ist viel zu groß, das Risiko, wenn ich hier sage, ich weiß was nicht, ich kann was nicht oder komme mit einer ganz crazy Idee oder will hier irgendwas umschmeißen, was wir schon immer so gemacht haben. Das heißt, ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, welche wichtige Rolle da auch Führung spielt. Und auf der anderen Seite können wir alle was dafür tun. Denn ich kenne ganz viele Teams, in denen das, was eigentlich gesagt werden muss, nicht gesagt wird, weil eben alle Angst haben, sich nicht psychologisch sicher fühlen. Und dann sitzt man in Meetings und verschwendet die eigene Zeit und alle fragen sich, was machen wir eigentlich hier? Und niemand traut sich, das zu sagen, weil dieses Meeting einfach etabliert ist. Und niemand hinterfragt den Status quo oder niemand stellt vielleicht eine Frage, die allen durch den Kopf geht, weil alle denken, ja, die anderen wissen das alle. Also das ist so dieses Phänomen an fehlender psychologischer Sicherheit. Wir wissen halt nicht, was die anderen denken, weil wir reden ja nicht viel miteinander darüber. Und es ist so erleichternd, wenn ich dann als Individuum einfach mal die Karten auf den Tisch lege und sage, ich kann das nicht. Ich brauche Hilfe. Oder was machen wir hier eigentlich? Ich habe das Gefühl, wir haben den Fokus verloren, das ist nicht sinnvoll. Das ist doch eine Zeitverschwendung, wir könnten das doch ganz anders machen. Und ja, da sind wir wieder beim Mut. Das erfordert unheimlich viel Mut, denn es ist immer ein Risiko. Ich erlebe aber, dass diese Muster, in denen wir so feststecken, dass es immer jemanden braucht, der die mal unterbricht und durchbricht. Es braucht einfach diese krasse Intervention, dass jemand mal sagt, hey Leute, was machen wir da eigentlich? Und das ist oft der Moment, wo dann alle sich mal entspannen und denken, oh Gott, ne? Endlich können wir hier mal offen sprechen. Und das ist so ein wichtiger Aspekt für Vertrauen und psychologische Sicherheit. Also wenn du mich jetzt fragst nach so einem ganz einfachen Etwas, was wir alle tun können, dann ehrlich sein, offen sein, uns trauen, das auszusprechen, was wir denken. Denn wir denken das nicht ohne Grund. Und es bringt auch nichts, wenn wir danach in kleinen Gruppen über jemanden oder über etwas sprechen, sondern wir müssen miteinander sprechen. Nur so können wir was verändern. Und der Punkt Transparenz und Ehrlichkeit ist deswegen unfassbar wichtig, wenn es darum geht, wirklich was zu verändern, weil sonst bleiben wir immer in unserer, wie ich im Buch sage, Business-Chamäleon-Haltung. Also wir passen uns an gegen unseren Willen, weil wir immer Sorge haben, dass uns sonst Konsequenzen drohen. Und jetzt können wir uns fragen, welches Risiko ist größer, ein angepasstes Chamäleon zu bleiben und ständig gegen meine Werte zu handeln oder einmal das Risiko einzugehen und zu sagen, hey, ich will so nicht weitermachen.
Das ist auch ein sehr essentieller Punkt, wenn es um Sinnerfüllung oder Sinnerleben auch in der Arbeitswelt geht und Erfüllung. Es ist ein Punkt, wenn wir nicht authentisch sein können oder nicht entsprechend unserer Werte verhalten, können wir dieses Sinnerleben nicht verspüren und können wir nicht erfüllt arbeiten. Also eine sehr, sehr wichtige Grundlage dafür. Karin, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Es war super schön, mit dir zu sprechen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und ich denke, jeder, der zugehört hat, ebenfalls. Dein Buch verlinke ich in den Shownotes. Alles Gute für dich und ja, hoffentlich bis bald.
Dankeschön für das tolle Gespräch. Hat großen Spaß gemacht.
Karin, wenn du Arbeitsministerin wärst, was würdest du als erstes verändern?
Wenn ich Arbeitsministerin wäre, dann würde ich mich tatsächlich dafür einsetzen, dass unsere Arbeitsgesetze mal angefasst werden, weil die sind so steinalt. Wenn wir uns jetzt allein die Zeiterfassung angucken, die ja jetzt auch wieder verschärft wurde und geregelt wurde, dann glaube ich, dass viele Unternehmen sich darauf ja vielleicht auch ein Stück weit berufen. Ich will nicht sagen ausruhen, aber auf jeden Fall berufen, wie nun mal die Gesetze und die Gesetzeslage ist. Und ich glaube, wir können nur begrenzt über New Work und die Zukunft der Arbeit sprechen, wenn wir das nicht auch mal nachziehen. Wahrscheinlich würde ich mich also genau darum kümmern, weil ich so viele Unternehmen kenne, die immer wieder die Gesetzeslage hinzuziehen, wenn es darum geht, dass sie gewisse Dinge einfach nicht umsetzen können.
Hast du einen konkreten Gedanken in Bezug auf die Zeiterfassung?
Ja, es braucht unbedingt neue Lösungen, wenn es darum geht, wie wird eigentlich vergütet? Also es braucht generell neue Regelungen, weil ich kenne unfassbar viele Menschen, die in Teilzeit mehr schaffen als Menschen in Vollzeit, dafür aber nur weniger verdienen. Das hindert unsere Vereinbarkeit und das behindert uns auch in der Weiterentwicklung der Rollenverteilung, also einer modernen Rollenverteilung. Und ich habe es eben schon gesagt, so Arbeitszeiterfassung. Ich finde, es ist einfach wirklich eine Regelung aus dem Steinzeitalter, dass Arbeit an physische Stundenanwesenheit geknüpft wird, dass Leistung irgendwie über Stunden bezahlt wird, weil wir heute in der mehrdimensionalen Arbeit, die wir so machen, können wir ja oft gar nicht mehr sagen, wo ist gerade die Leistung passiert. Und was ist denn, wenn mir abends auf der Couch der Mega-Gedanke kommt und ich den noch eine halbe Stunde zu Ende denke? Ist dann meine Denkleistung eine Arbeit oder nicht? Darf ich die erfassen oder nicht? Kriege ich die bezahlt oder nicht? Ich glaube, da brauchen wir echt mal ganz neue Gedankenansätze, wie wir damit umgehen in Zukunft.